ARD. Kirchen sollen ja ein Stück Himmel auf Erden sein. Kein Wunder also, dass einige von ihnen prunkvolle Kostbarkeiten und Schätze beherbergen. Der größte mittelalterliche Domschatz außerhalb des Vatikans, der befindet sich im Halberstädter Dom in Sachsen-Anhalt.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Tom.
Ja, grüß dich.
Du hast dich aufgemacht nach Halberstadt,
genau.
Und der Domschatz dort, der ist ja wirklich auch offiziell nationales Kulturgut und wirklich spannend. Also man sagt so circa, nicht wahr, 1250 Objekte,
genau,
die zu
ja.
diesem Schatz gehören. Das ist wirklich eine Ansage und da geht es nicht nur um Kleinteiligkeiten, sondern es gibt zum Beispiel auch den Abraham-Engel-Teppich aus dem 12. Jahrhundert, der wohl der älteste gewirkte Teppich der Welt sein soll.
Genau.
Es gibt aber auch Gold, Juwelen, Edelsteine, in die Richtung geht es ja auch. Wie kommt es eigentlich, dass Halberstadt solch einen Schatz beherbergt?
Also erstmal hat ja das Bistum eine sehr lange Geschichte. Also der Dom ist ja schon fürs 9. Jahrhundert nachgewiesen. Das wäre der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass 1205 Konrad von Krosigk, der damalige Bischof von Halberstadt, vom vierten Kreuzzug zurückkehrt und bedeutende Reliquien mit sich führt und dadurch den Schatz erheblich erweitert und aufwertet. Das ist auch ein entscheidender Grund. Und der dritte Grund, den ich sehe, das ist der, dass die protestantische Lehre erst 1591 in Halberstadt eingeführt worden ist, was zu einer sehr speziellen Konstruktion führt. Das heißt nämlich, danach wirken katholische und protestantische Geistliche zusammen. Das heißt, dass die, das ist wirklich, finde ich, unglaublich. Das heißt also, dass auf der einen Seite die Katholiken das liturgische Gerät noch weiterhin brauchten. Und später dann, als dann, sagen wir mal, im 18. Jahrhundert, als dann der historische Wert dieses Schatzes auch erkannt wurde, sich auch die Protestanten ganz stark dafür verwendet haben, dass der so bleibt und nicht verkauft wird. Und das ist ein ganz entscheidender Grund. Und wie gesagt, ich fand auch diese Sache sehr speziell und für mich auch als Erfahrungswert ungeheuer wichtig, weil ich sowas noch nie vorher gehört hatte.
Das was für eine journalistische Recherche, oder?
Also, ja, das wird da am Dom selbstverständlich, dass man es weiß. Aber mich hat das schwer beeindruckt, ja. Dass es sowas
Wie war das überhaupt für dich, dann vor Ort zu sein? Konntest du auch in, sag ich mal, Kammern blicken und Sachen sehen, die sonst vielleicht der Öffentlichkeit verwehrt werden?
Nein, ich habe nichts Besonderes. Diesmal für mich exklusiv herangezogen, weil erstmal ist ja der Domschatz selber stellt zwar nur 300 Stücke aus, aber sind ja im Dom weiterhin noch Sachen verteilt. Das ist ja nur das eine. Und dann ist ja noch der andere Grund, dass ja allein das, was man dort sieht, im Domschatz, in diesem Museum oder in dieser Dauerausstellung, so beeindruckend, dass du ja eigentlich zu jedem die Geschichte erfahren möchtest. Sprich, du erfährst Dinge, und das habe ich dann auch beim Beitragsschreiben gemerkt, du könntest ja eigentlich jedes Teil nehmen, von jedem die Geschichte erzählen und dann sagen hinterher, das ist interessant und das ist interessant. Aber da musst du dich ja irgendwie entscheiden, weil wir ja in dem Beitrag keine Führung machen, sondern was anderes. Ja.
Okay, also viele Geschichten, die du nicht erzählen konntest. Darüber können wir dann auch noch nach deinem Feature reden. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, die ganze Geschichte von Tom, also Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Konrad von Krosigk. Der Bischof von Halberstadt kehrt zurück. Am 16. August 1205. Zurück vom vierten Kreuzzug, der zur Einnahme und Plünderung Konstantinopels, der Hauptstadt von Byzanz, geführt hat. Er hat Kostbarkeiten bei sich, Stoffe, liturgisches Gerät und vor allem außergewöhnliche Reliquien. Etwa den Schädel eines Apostels, Jakobus des Jüngeren. Diese Reliquie gehört heute zum Domschatz des Doms zu Halberstadt, befindet sich in der Schatzkammer. Die Museumsdirektorin des Domschatzes, Uta Christiane Bergemann, die Dom und Domschatz wissenschaftlich betreut.
Das ist also der Schädel selber, den man sieht. Und er ist eingefasst von Silberblech, das ihn umfasst, im Prinzip so zangenartig mit einer schönen Gravur. Ursprünglich hatte der auch noch Juwelen als Schmuck und eine Emaille-Darstellung des Apostels selbst als Brustbildnis, von dem wir hier ein Viertel etwas sehen, nämlich den rechten Teil, den rechten Arm, die rechte Schulter des Apostels, der ganze Kopf, der von den Knochen her sichtbar gehalten ist, der war noch sehr stark dekoriert.
Die zu Beginn des 13. Jahrhunderts nach Halberstadt gebrachten Reliquien werten den Domschatz sehr auf, verändern Halberstadt, führen letztlich vielleicht sogar zum Bau des uns heute bekannten Domes von etwa 1230 bis 1491. Der Dom zu Halberstadt heute. Ein Gotteshaus, das eine besondere Atmosphäre vermittelt. Künden andere Kirchenbauten von Macht, fühlt sich der Besucher, die Besucherin in manchen geradezu klein und erdrückt, wirkt der Dom viel zugewandter.
Ich finde, dass diese Kirche ein unheimlich menschliches Maß hat.
Bestätigt Uta Christiane Bergemann diese Empfindung.
Wenn man reinkommt, dann sieht man einen unglaublich hohen, schlanken, einheitlichen Kirchenraum aus der Zeit der Gotik, also mit den Spitzbogen und Bündelpfeilern und alles strebt in die Höhe, mit bunten Glasfenstern im Osten, im Chorraum, die auch fast alle original aus dem Mittelalter sind, aus der Bauzeit. Er ist steinsichtig hauptsächlich, das Gewölbe ist nur steinfarben gefasst, ansonsten ist er steinsichtig, aus dem hiesigen Kalk und Sandstein gebaut und hat noch sehr viel von der originalen Ausstattung.
Also die Besonderheit und Attraktivität des Halberstädter Doms besteht zum einen in seiner sehr filigranen Außenwirkung, in dem nordfranzösischen Gepräge. Zum zweiten besteht die Besonderheit darin, dass wir es mit einem sehr schmalen, aber sehr hohen Kirchenbau zu tun haben, sodass der Blick des Betrachters im Kircheninnere beinahe magnetisch nach oben gezogen wird. Also es ist ein durchaus außergewöhnlicher Bau hier in dieser Gegend, der eine ganz andere Außenwirkung entfaltet als der mit wesentlich geschlosseneren Wandflächen noch ausgestattete Magdeburger Dom.
Zeigt sich Stefan Freund, Historiker an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, beeindruckt. Das Gesamtensemble im Inneren der Kirche erweckt Ehrfurcht vor dem Können alter Meister, das sich im Bau selbst, in Skulpturen, Altären, Glasmalereien widerspiegelt.
Wir stehen jetzt hier unter dem bedeutendsten Kunstwerk des Halberstädter Domes, diese wunderbare Triumphkreuzgruppe aus dem frühen 13. Jahrhundert, eine der ältesten erhaltenen Triumphkreuzgruppen in einer so komplexen Komposition. Wir sehen im Zentrum Christus am Kreuz, in seinem Leid wird er hier gezeigt, zur linken und zur rechten Maria und Johannes und ganz außen sind eindrucksvolle Engelsgestalten.
Claudia Viluda, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit am Dom. Sie stellt auch die Marienkapelle vor, wo sich die ältesten Glasmalereien befinden, entstanden um 1360.
Zum Beispiel im mittleren Fenster sehen wir von unten nach oben die Szenen aus der Kindheit und der Passion Jesu Christi. Also es lohnt sich wirklich, sich mal mit Ruhe hier hinzustellen. Die Kapelle ist nach Osten ausgerichtet. Also wenn man einen schönen Sonnenaufgang hat, einen schönen hellen Tag, sieht es aus, als wenn diese Fenster glühen. Und wenn man sich dann noch vorstellt, der mittelalterliche Mensch meinte ja, Licht habe göttlichen Ursprung. Und wenn dann sozusagen dieses göttliche Licht hier in farbigen Reflexionen in den Kirchenraum fiel, das hatte für ihn eine starke göttliche Mystik.
Zum Dom gehört der einzigartige Domschatz. Ein Teil davon wird der Öffentlichkeit in einer Dauerausstellung präsentiert. Mittelalterliche Bischofsgewänder, die ältesten gewirkten Bildteppiche der Welt, historische Sicherheitsschränke zum Schutz der Kostbarkeiten, eindrucksvolle Reliquien und nicht minder beeindruckende Reliquiare, in denen sie aufbewahrt werden. Da wäre zum Beispiel eine Holztafel mit Vertiefungen, in die Reliquien eingelegt sind.
Die ganze Holztafel ist mit Juwelen geschmückt, mit Goldblech überzogen. Also sie glänzt golden und mit bunten Steinen. Ist also wirklich hochkostbar.
Hochkostbar ist das Tafelreliquiar allerdings nicht nur äußerlich. Es enthält angeblich Holzspäne des wahren Kreuzes Christi, also des Kreuzes, an dem Jesus Christus starb. Einen Dorn der Dornenkrone Christi, Reliquien von Maria, der Mutter Jesu, von Maria Magdalena oder der vier Evangelisten. Insgesamt umfasst der Domschatz ca. 1250 Einzelstücke. Das macht ihn zum umfangreichsten mittelalterlichen Domschatz jenseits des Vatikans, der sich noch erhalten hat.
Das heißt, wir sind keine Sammlung, sondern der Domschatz ist wirklich das, was im Mittelalter von den hiesigen Klerikern erworben, gestiftet, geschenkt wurde und auch gebraucht wurde. Ja? Insofern haben wir die unmittelbare historische Verbindung zum Ort, also der Stücke zum Ort und der Stücke auch untereinander, in einer engen historischen Verflechtung, wie sie sich in solch einer Dichte kaum irgendwo anders erhalten hat.
Ein Domschatz entwickelt sich allmählich an einer Bischofskirche. Ein Dom ist eine Bischofskirche. Das heißt, in einer Bischofskirche werden von Anfang an liturgische Geräte, liturgische Gewänder aufbewahrt. In einer Kirche befinden sich auch in den Altären geborgen Heiligenreliquien. Und wenn man das schon als Kirchenschatz oder Domschatz bezeichnen möchte, ja, dann gibt es von Anfang an einen Domschatz. Im Sinne einer größeren Sammlung wertvoller Reliquienbehälter, wertvoller Reliquien, wertvoller liturgischer Gegenstände, die man vielleicht auf mittlerweile prominente Vorgänger zurückführt, entwickelt sich ein Domschatz erst später.
Je bedeutender die Schätze eines Domes waren, desto bedeutender wurde natürlich der Dom wahrgenommen und hat sich auch der Dom präsentiert. Deswegen war es immer wichtig, wie man ausgestattet war.
Wie aber kann sich der Domschatz entwickeln? Und wie kommt es zum Bau des gotischen Domes in Halberstadt selbst? Um dies zu ergründen, müssen wir tief in die Geschichte hinabsteigen. Das Bistum Halberstadt bildet sich vom ausgehenden 8. Jahrhundert bis Mitte des 9. Jahrhunderts heraus.
Wirklich ins Leben gerufen hat das Bistum niemand, sondern es sind unterschiedliche Institutionen, vermutlich Klöster und Bischöfe aus dem Frankenreich, an dieser kirchlichen Durchdringung des Raumes rund um Halberstadt beteiligt gewesen. Dann verdichten sich diese Zustände und man will das Ganze in eine Organisationsstruktur kleiden. Und eine kirchliche Organisationsstruktur sieht vor, dass an der Spitze eines größeren Raumes ein Bischof steht. Und einen derartigen Bischof für Halberstadt haben wir etwa in der Mitte des 9. Jahrhunderts mit Haimo.
Ein Dom ist ebenso nachweisbar. Er wird 859 geweiht. Der Nachfolgebau 992.
Im 10. Jahrhundert, vor der Gründung des Erzbistums Magdeburg, reicht die Diözese Halberstadt im Norden bis an Aller und Ohre, im Osten bis an Elbe und Saale, umfasst also auch Magdeburg, und im Westen bis an die Oka, also in etwa bis Braunschweig, im Südwesten dann bis an Unstrut, Helme und Wipper und im Südosten bis nach Merseburg und Zeitz. Also das ist schon ein sehr, sehr großes Gebiet.
Wenig Anklang in Halberstadt findet die Entscheidung Ottos des Großen 968, ein Erzbistum Magdeburg ins Leben zu rufen.
Zum einen gehen viele Gebiete östlich und südöstlich bis an die Elbe und darüber hinaus verloren. Die Gebiete um Merseburg und Zeitz gehen verloren. Zum anderen ist damit ein erheblicher Ansehensverlust verbunden, weil jetzt in unmittelbarer Nachbarschaft ein neues Erzbistum gegründet wird. Und zum Dritten sprechen wir von einer Planänderung. Das heißt, die ursprünglichen Pläne Ottos des Großen sahen wohl vor, dass der bischöfliche Sitz von Halberstadt nach Magdeburg verlegt werden soll und der bisherige Halberstädter Bischof Erzbischof von Magdeburg werden soll. Dass daraus dann nichts geworden ist, ist für die Halberstädter natürlich in doppelter Hinsicht dann eine ungünstige Entwicklung gewesen.
Die Konkurrenz mit Magdeburg, sie beschäftigt dann auch Konrad von Krosigk, Bischof von Halberstadt 1201 bis 1209. Er schließt sich, wir wissen es bereits, am Anfang des 13. Jahrhunderts dem vierten Kreuzzug an.
Der Grund ist relativ klar. Er ist vom Papst gebannt worden, weil er den staufischen König Philipp von Schwaben und damit einen Gegner des Papstes unterstützt hatte. Diese Teilnahme am Kreuzzug ermöglicht es Konrad von Krosigk für die Zeit des Kreuzzugs sowohl persönlich geschützt zu sein, als auch sein Bistum vor weitergehendem Schaden zu bewahren. Gleichzeitig hat er mit der Teilnahme am Kreuzzug die Möglichkeit, sich durch aktive Reue, sprich Beteiligung am Kreuzzug, aus dem Bann zu lösen.
Der Halberstädter Bischof kann den Zug nach Konstantinopel wohl als persönlichen Erfolg verbuchen. Im Anschluss wird der Kirchenbann gegen ihn aufgehoben und die nach Hause mitgebrachten Schätze sind wahrlich ausgesucht.
Herrenreliquien, Reliquien von Christus und von Maria, wichtige Reliquien eben im Sinne von Reliquien, die aus der Lebenszeit Christi kommen, von Heiligen, von den Aposteln, von Johannes dem Täufer, also wirklich bedeutende Reliquien der Urkirche, die in Konstantinopel verwahrt waren und dann durch Konrad von Krosigk mit hierher kam.
Konrad von Krosigk behauptet, er habe diese Gegenstände vom byzantinischen Kaiser Balduin I. geschenkt bekommen. Wir haben allen Grund, daran zu zweifeln.
Den Tag seiner Rückkehr mit den bedeutenden Reliquien, den 16. August 1205, erhebt Konrad von Krosigk zu einem alljährlich wiederkehrenden Feiertag.
Und diesen Tag hat er auch, damit er gebührend gefeiert wird, mit einer Reliquienschau verbunden, nämlich all die Reliquien, die er hier mitbrachte und dem Dom auch schenkte. Und er hat sie mit päpstlichen Ablässen verbunden. Das heißt, er hat vom Papst erwirkt, dass jeder Gläubige, der hier als Pilger nach Halberstadt herkam, um dem Adventus Reliquiarum beizuwohnen, die bekamen Ablässe. Und das war natürlich eine unglaublich attraktive Methode, hier Pilger herzuholen.
Das Ganze hat natürlich auch eine immens wirtschaftliche Komponente und die Formulierung, dass es sich dabei um eine sehr klug durchdachte Marketingmaßnahme handelt, ist sicherlich für die Zeit nicht wirklich passend, aber beschreibt den Kern des Ganzen sehr wohl. Pilger sind Menschen, die wie heute Touristen Geld in die Stadt bringen, Spenden tätigen aus diesem Anlass. Und der Anlass ist ein besonderer, denn die Reliquien wurden dann in feierlicher Prozession innerhalb der Kirche gezeigt. Und das zieht Gläubige an und das schafft für die Kirche wirtschaftlichen Wohlstand.
Halberstädter haben ja seit der Gründung des Erzbistums Magdeburg immer im Konkurrenzkampf gelegen. Und auf diese Weise wurde natürlich Halberstadt nochmal enorm gepusht, indem jetzt wirklich bedeutende Reliquien hier in Halberstadt waren, die entsprechend gefeiert wurden. Das konnte Magdeburg dann im Vergleich nicht bieten.
Halberstadt wird Pilgerzentrum. Und das macht, meint Uta Christiane Bergemann, letztendlich den Bau des gotischen Domes nötig.
Wenn meinetwegen die Reliquien ausgestellt sind am hohen Altar, die Gläubigen können ja nicht direkt ran, die müssen dran vorbei. Und dann konnte eben auch durch den Umgangschor eine sehr viel größere Zahl an Gläubigen vorbeigehen. Das wäre in einem romanischen Dom mit einem Hochchor und einer relativ engen Ringkrypta nicht, das hätte so ein Dom nicht bewerkstelligen können.
In Anbetracht der massiven Wirkung, die die Reliquien erzielen, wollen wir einen Blick auf die Frage werfen, worin ihre herausragende Bedeutung liegt.
Reliquien sind Gegenstände, aber vornehmlich Körperteile oder ganze Körper von Männern und Frauen, die als Heilige verehrt werden. Und diese Reliquien werden in Altären geborgen. Wenn beispielsweise ein Altar dem heiligen Andreas geweiht ist, muss in diesem Altar eine Andreas-Reliquie geborgen sein. Das heißt, sie haben eine liturgische und kirchenrechtliche Funktion. Die eigentliche Bedeutung von Reliquien besteht aber darin, dass durch diese Heiligen eine Vermittlungsinstanz zwischen den Gläubigen und der göttlichen Sphäre geschaffen wird. Das heißt, als Gläubiger wendet man sich an einen entsprechenden Heiligen bzw. dessen Reliquien und bittet ihn um Gebetsbeistand bei Gott.
Im Mittelalter war der feste Glaube, dass mit der Realpräsenz der Überreste der Heiligen der Heilige selbst noch im Diesseits ist. Gleichzeitig war ja die Vorstellung, dass mit dem Märtyrertod, dass im Augenblick des Todes sich der Himmel ein Stück weit öffnet und der Heilige direkt in den Himmel kommt. Deswegen auch diese wunderbare Chance der Fürbitte an die Heiligen, dass sie vor Gott schon sind und für den jeweiligen Gläubigen vor Gott bitten können.
Diese große Bedeutung der Reliquien führt, da sind die damaligen Sitten nicht besser als heute, zu Betrug. Falsche Reliquien tauchen auf.
Es kommt entscheidend darauf an, dass man davon überzeugt ist, dass es sich um echte Reliquien eines echten Heiligen handelt. Missbrauch war und ist hier Tür und Tor geöffnet und in Teilen wurde das im Mittelalter auch aufgedeckt, aber in den weit überwiegenden Fällen glaubt man, dass man es mit echten Reliquien zu tun hat und das ist das Entscheidende. Hier darf man nicht mit modernen Maßstäben herangehen.
1591 wird die protestantische Lehre am Dom eingeführt durch Bischof Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel. Und die Domherren dürfen wählen, Protestanten zu werden oder katholisch zu bleiben. 4 von 22 bleiben es und dürfen nach ihrem Ausscheiden nur von Katholiken ersetzt werden. Eine ungewöhnliche Konstellation, die noch ungewöhnlicher wird. Toleranz zwischen Katholiken und Protestanten, die genügt dem Bischof nicht. Er ist der Überzeugung, das Wichtigste,
was ein Geistlicher in seinem Leben tun kann, ist beten. Und deswegen können ruhig die Protestanten jetzt auch weiterhin die Stundengebete beten, was sonst nicht üblich war. Und hat die Stundenliturgie, die am Halberstädter Dom vorher üblich war, so verändert und runtergekürzt, dass also die ganzen Fürbitten an Heilige, an Maria wegfielen und das übrig blieb, was Protestanten ebenfalls beten konnten. Und diese Gebete hat er dann vorgeschrieben, dass das gemeinsam gebetet werden sollte. Und das war eben das wirklich Besondere an Halberstadt, dass Katholiken und Protestanten eine gemeinsame Liturgie hatten.
Diese Verständigung über konfessionelle Gräben hinweg ist ein entscheidender Grund, warum der Domschatz heute noch so existiert.
Der Schatz wurde nicht verkauft, weil ihn die Katholiken weiter brauchten, weil sie ihn weiter für ihre Liturgie verwendeten. Und die Protestanten haben das de facto dann eben gewürdigt, also haben das toleriert, haben das auch wertgeschätzt. Und dann gab es im Laufe des 18. Jahrhunderts eine Veränderung der Einstellung. Im 18. Jahrhundert, im Zuge der Aufklärung, wurde alles, was aus dem Mittelalter war, langsam, aber beständig ein Zeugnis der alten Zeiten, Altertumszeugnisse. Und insofern wurden die dann auch für Protestanten und für alle historisch Interessierten eben als Kulturzeugnisse unserer vergangenen Zeit wichtig und bedeutend. Das war dann auch der Grund, warum nach der Säkularisation gerade protestantische Pfarrer sich für diesen Schatz weiterhin einsetzten und vor dem Verkauf retteten.
Ab 1648 ist der Dom kein Bischofssitz mehr, denn das Ende des Dreißigjährigen Krieges bringt das Ende des Bistums Halberstadt mit sich. Ab 1810 ist er evangelische Gemeindekirche. 1936 wird der Domschatz für die Öffentlichkeit als Museum erstmals regelmäßig zugänglich gemacht. Infolge des Krieges muss es schließen. Dom und Domareal werden zum Teil zerstört. 1959 öffnet das Museum erneut. Dom und Domschatz locken heute nach wie vor nach Halberstadt. Sicher hat die Stadt auch anderes zu bieten.
Wir haben hier am Domplatz auch das Gleimhaus, das Literaturmuseum, dann das Vogelkundemuseum, was in Fachkreisen besonders bekannt ist, das jüdische Museum und ich sage mal so in der Kategorie, dass man das Potenzial hat, vielleicht auch weltweit bekannt zu sein, spielt ganz sicherlich noch das John Cage Orgelkunstprojekt mit, was sich ja letztlich in seiner Zeitspanne, nämlich 639 Jahre, ein Stück as slow as possible, also so langsam wie möglich zu spielen, auch wiederum auf den Halberstädter Dom bezieht. Denn es startete im Jahre 2000 minus 639, sind wir im Jahre 1361, wurde hier im Dom die erste Großorgel der Welt eingerichtet.
Aber der Dom und der größte mittelalterliche Domschatz außerhalb des Vatikans sind die Attraktionen. Und ganz klar, statt mühselig nach einem Schatz zu suchen oder verschwitzt nach einem zu graben, ist es wesentlich einfacher, nur hinzufahren und sich einen Schatz anzuschauen. In Halberstadt.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Halberstadt und der größte mittelalterliche Domschatz außerhalb des Vatikans. Eine Schatzreise,
genau,
in die Vergangenheit.
Die möchte man ja gerne machen, ja.
Ja, wirklich. Und ich finde trotzdem, aus der ganzen Weltgeschichte, die du uns da gerade erzählt hast, quasi deiner Folge Weltgeschichte vor der Haustür, finde ich, dass dieses gemeinsame Beten zwischen Protestanten und Katholiken doch eigentlich der wahre Schatz sind, oder, in dieser Geschichte?
Das ist auch besonders, aber es ist nicht der wahre Schatz, also beim besten
Willen. Also du bleibst beim Materiellen.
Ich bleibe nicht mal ganz beim Materiellen, zumal es ja dann doch nicht nur ums Materielle geht, weil tatsächlich ich dir sagen muss, alles, was so um Reliquien ging und geht und was man sieht und was man erfährt, also man weiß eben dann doch nicht so viel und erfährt dann immer mehr und stellt Fragen. Ich kann dir ja mal so ein Beispiel verraten. Angenommen, was ja schwer vorstellbar ist, weil das wäre ja unglaublich kostbar. Aber mal angenommen, hätte ich jetzt eine Reliquie des Heiligen Kreuzes, also sprich von dem Kreuz, an dem Jesus Christus starb, so ein Holzspan, sage ich mal, dann hätte ich eine Reliquie, bräche ich sie durch.
Hättest du zwei?
Hätte ich zwei. Und das finde ich faszinierend, dass das geht. Also weil sich die Heiligkeit eben dann auf dieses Objekt mit überträgt und dass das funktioniert, das hat mich unglaublich angetriggert. Ich weiß gar nicht warum. Also weil ich irgendwie dachte, so könnte man Dinge vermehren, was ich also unglaublich finde. Und die wären ja nicht weniger wert. Sie wären ja genauso wertig.
Ja, genau. Aber es ist fast schon wie so ein kleiner kapitalistischer Gedanke von dir, dass man dann gleich zwei draus machen kann, anstatt zu sagen, man bleibt bei einem, nicht wahr? Du denkst direkt schon so ein bisschen ans Business.
Was nee, ich denke
eigentlich auch Reliquien waren, dieser Reliquienhandel.
Macht ne? auch Sinn, ja genau, dass man darüber auch nachdenkt. Aber nee, mir geht es eigentlich um was anderes. Mir geht es darum, wie sich Heiligkeit übertragen könnte. Sowas eigentlich. Es geht nicht ums Vermarkten oder so. Und so eine Sachen habe ich mich gefragt. Ich habe mich auch gefragt, ob es da eine Rangordnung gibt. Also beispielsweise ist ein Stück von dem Heiligen mehr wert als von dem anderen. Und natürlich gibt es.
Ich dachte das tatsächlich auch. Ja, genau. Das ist ja das ganz Besondere.
Ja, genau. Es gibt so ausgezeichnete Reliquien. Das sind die des Herrn natürlich. Ein Dorn aus der Dornenkrone zum Beispiel wäre was ganz Großes. Oder eben ein Stück vom Heiligen Kreuz. Es gibt auch Modeerscheinungen bei diesen Heiligen. So.
Wirklich? Haben Sie dir das erzählt?
Haben Sie mir erzählt, ja. Das gibt Wahnsinn. Halt Zeiten, wo Reliquien unterschiedlich wertig sind, weil zu dieser Zeit eben ein Heiliger mehr angesagt war oder in bestimmten Territorien eine große Rolle spielte als in einem anderen. Oder auch wie die eingefasst werden. Also so ein Reliquiar hat ja auch eine ganz tolle Erscheinung. Also nehmen wir mal
sieht unglaublich wertvoll aus, nicht wahr? Ich finde, das ist wirklich schon so gemacht, dass das, was es quasi hält, die Reliquie, wird dadurch nochmal so viel mehr nicht aufgewertet. Die ganze Kunst, die da reinfällt, um die Bedeutung und diesen Respekt zu zollen der Reliquie, die sie hält gegenüber. Das fand ich auch immer so spannend. Also das macht ja auch dieses Besondere aus irgendwie. Ja.
Aber ich finde es halt auch unterschiedlich. Also das ist auch faszinierend. Es gibt relativ einfache manchmal und dann gibt es wieder ganz großartige. Also zum Beispiel dieses Armreliquiar des heiligen Nikolaus, was man in der Schatzkammer hat. Also das ist dann so ein großer, goldglänzender Arm und dann hast du hinter Bergkristall hast du dann den mumifizierten Finger des heiligen Nikolaus. Also das ist eigentlich ein wuchtiges Ding. Also das ist unglaublich und wirklich total beeindruckend, wenn man es sieht. Und dann gibt es aber wieder ein vergleichbar einfaches Behältnis. Da liegt ja dann hinter so einem Gestell, ganz klein, ein Knochen drin. Der ist dann eingewickelt und um diesen Knochen mit dem Tuch drumherum ist dann dieses Gestell. Und das könnte aber auch sein, dass es mal eingefasst war mit Glas oder geklärtem Bein. Davon sprach immer Frau Bergemann von geklärtem Bein. Also ich hatte den Begriff noch nicht gehört. Ich habe ihn auch eigentlich nicht gefunden tatsächlich. Aber Frau Bergemann hat ihn benutzt und sagte halt, da wird also ein Knochen aufgeschnitten und dann wird er halt so lange bearbeitet, bis der eben durchsichtig ist. Und dann wird er, ja, also ich fand das wirklich krass, der wird so zersägt richtig und dann wird er in kleine Scheiben geschnitten und dann wird der so lange bearbeitet, bis der durchsichtig ist, dass man da durchgucken kann. Und diese Sachen sind aber oft nicht mehr vorhanden, weil die organisch sind und deswegen sind die über die Jahrhunderte verschwunden als Material.
Wichtig bei solchen Reliquien finde ich ist ja, wie du ja auch erzählt hast, also wie ja auch in deiner Weltgeschichte, in deiner Folge mit drin war, der Faktor, dass man natürlich nie wirklich weiß, ob das eine echte Reliquie ist oder nicht. Aber der Glaube daran, quasi so eine Art physischen Beweis dieser Existenz zu haben von zum Beispiel halt genau einem Apostel oder einem Heiligen oder halt das Kreuz Christi. Das ist wirklich, ich finde schon, ein Beweismittel ist eigentlich fast das Richtige zu sagen, ja, es hat existiert.
Ja, würde ich auch so sehen. Auf der anderen Seite, wenn du katholische Kirchen baust, werden ja Reliquien in den Altar versenkt.
Ja.
So,
ja.
Oder unter den Altar. Und damit diese Reliquien quasi überprüft werden, kann man sie eben durch eine Kommission des Vatikanen bestätigen lassen, der dann das überprüft und sagt dann, das ist dann so. Also man sollte das vorher schon klären. Dann sollte man beim Vatikan die Bestätigung dieser Reliquie beantragen und dann wird es gemacht. Also kommt eine Kommission und die bestätigt das dann heute.
Oh, wow. Heutzutage. Also kannst du heutzutage nicht einfach mal mehr so deine eigene Reliquie
irgendwie
faken.
Ja.
Was ich mich auch noch gewundert habe oder was so ein bisschen eine offene Frage ist, ich fand spannend diese Konkurrenz zwischen also quasi Magdeburg. Halberstadt und Magdeburg. Ja. Und ich frage mich, warum war eigentlich Otto der Erste, der hat schon ganz schön Magdeburg gepusht,
der,
oder?
Der hat eine sehr enge Beziehung zu Magdeburg. Ich dachte zum Beispiel erst, dass die Zusammenhänge, aber das Bistum Halberstadt gehört nicht zu Magdeburg. Das ist halt dann wirklich die territoriale Nähe, dass die nachher so in Konkurrenz treten. Und das ist ja dann auch irgendwann wirklich Schluss, weil irgendwann hängt Magdeburg, obwohl Halberstadt Pilgerzentrum ist und über diese bedeutenden Reliquien verfügt, hängt Magdeburg, die aufgrund der wirtschaftlichen Lage und der wirtschaftlichen Faktoren, hängt dann Magdeburg Halberstadt ab. Man hat ja dann versucht, den Gründungsmythos sozusagen von Halberstadt, also des Bistums Halberstadt, auch so ein bisschen zu, ja, ich sag mal, faken, muss man ja sagen. Da gibt's dann auch gefakte Urkunden oder so, die da angefertigt werden und die dann eben die Gründung des Bistums auf Karl den Großen zurückführen. Und das ist natürlich nicht richtig, ja.
Das haben sie versucht, aber das hat nicht geklappt.
Aber es läuft lange als Theorie und ich weiß, es gibt meines Erachtens immer noch Einträge, die das sagen. Also wo man wirklich finden kann, wo noch immer die Geschichte erzählt wird, dass Karl der Große quasi dafür verantwortlich ist, dass Halberstadt das Bistum existiert.
Wir müssen übrigens auch noch natürlich drüber reden, wie diese Schätze nach Halberstadt kamen. Also es ist ja auch schon so schön gesagt, wir haben alle einen Grund dran zu zweifeln, dass er die Schätze quasi nur mitgebracht hat als Geschenk. Also es ist schon eigentlich ja verrückt, weil es ist das, sie gehen hin und ich meine, das ist ja geraubt dann eigentlich, oder?
Ja, aber dadurch, dass er ja sagt, es ist ihm geschenkt worden, der Konrad von Krosigk, ist er ja eigentlich fein raus. Zumal sie ja sowieso das moralische Recht, wie immer man es werten möchte, das moralische Recht auf ihrer Seite haben, weil sie ja für den Herrn in die Schlacht ziehen, auch wenn sie nach Konstantinopel fahren und damit ja eigentlich Christen überfallen. Also insofern ist das ja eigentlich sowieso etwas seltsam. Aber ja, also hier wird das Kreuz erhoben und insofern sind sie sowieso im Recht, egal was sie da gemacht haben, von damals aus gesehen.
Das war deren Rechtfertigung damals einfach nicht. Ja.
Aber ich vermute mal ganz stark, dass der Faktor, dass er sagt, er hat das geschenkt bekommen, zumindest ihn auch eben nicht als Plünderer aussehen lassen soll und ihn nicht als Eroberer.
Aber man hört aber schon ein bisschen raus, also dein Interviewpartner hat ja auch gesagt, wir haben allen Grund dran zu zweifeln. Mhm. Also es ist schon so, dass man das auch quasi kritisch sieht.
Natürlich. Ne?
Also man geht da nicht d'accord.
Hm. Ja, natürlich. Also dass man von heute aus diese Sache anders sehen muss, das versteht sich ja von selbst.
Ah ja, aber spannend auf jeden Fall. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Ja, tschüss.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.